Himmlischer Vater, danke nochmal für deine Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, dass du uns lehrst. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Und wir strecken uns heute aus nach dir als Lehrer und dass du uns die Bibel, das Wort Gottes öffnest und dass es für uns nicht irgendwie Tradition ist oder ein trockener Text oder eine Geschichtslektion, sondern Leben mit dir. Und dafür danke ich dir, dass du uns die Augen des Herzens, so wie Paulus gebetet hat, öffnest und dass wir empfangen von dir. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.
Thank you, Lord.
Weißt du, wenn wir dem Herrn vertrauen, geschehen gute Dinge im Leben. Amen. Und ich bin froh, dass du heute dabei bist. Ich bin froh, dass du heute hier bist. Und Teil einer Gemeinde zu sein, glaube ich, ist eine wichtige Sache. Ja? Und weil Jesus möchte das so. In der Bibel kannst du lesen, dass Jesus in seine Gemeinde, in den Leib, verschiedene Funktionen, verschiedene Rollen hineingegeben hat. Und wir alle haben unseren Platz hier. Ja? Und wir alle haben unsere Aufgabe. Und zusammenzukommen, das Wort zu hören, auch, dass der Herr uns das Wort lehrt, die verschiedenen Gaben, die wir in der Gemeinde haben, ist eine wichtige Sache. Und ja, wir können als Christen zu Hause generell die Bibel lesen und dort finden wir alles, was wir brauchen. Aber es ist so wichtig, diese Gemeinschaft zu haben, diesen Leib zu haben, zusammen zu sein und das zu respektieren, was der Herr für uns hat und teilzunehmen, ob das zu Hause ist oder hier. Und es ist eine wichtige Sache, weil gewisse Dinge im christlichen Leben, die uns Wachstum bringen, empfangen wir nur so. Ja? Die empfangen wir nur voneinander. Auch im natürlichen Leben, wir brauchen Familien, oder? Wir brauchen alle eine Mama, die uns was zu essen macht, die ersten, bei manchen Leuten 30 Jahre ihres Lebens, ja, und dann brauchen sie einen anderen, der ihnen was zu essen macht. Ich kenne Leute, die können gar nichts zum Essen zubereiten, ja, so Leute gibt es auch. Aber der Punkt ist der, wenn wir Kinder sind, wir brauchen eine Mama, die uns was zum Essen macht, wir brauchen einen Papa, der sich um uns kümmert und genauso in der Gemeinde, wir brauchen diese Gemeinschaft, wir brauchen sozusagen Eltern im Herrn, wir brauchen Geschwister und das ist eine wichtige Sache. Und deswegen ist es gut, dass du dabei bist, deswegen ist es gut, dass wir hier sind, deswegen ist es gut, dass wir einander treffen und ich möchte mich bei allen danken, die auch in nicht so ganz unschwierigen Zeiten unseres Lebens, die halt momentan so sind, Teil sind, dabei sind, ob zu Hause oder hier, die mit unterstützen, die mitbeten, die mitmachen, das ist eine gute und wichtige Sache. Preis dem Herrn. Wir möchten uns heute dieses Thema anschauen, ein Sitzplatz mit Christus. Ein paar Leute haben gelacht, wie das hier hergezeigt wurde, weil wir in Wien das hier kennen, ja, wo das herkommt, dieses Foto. Genau, danke. Ja, danke. War jetzt eigentlich keine Frage, aber danke, Schatzi, passt. In der U-Bahn gibt es dieses. Meiner lieben Frau ist es aufgefallen anscheinend. In der U-Bahn gibt es diese Aufkleber. Wo es um einen Sitzplatz geht. Und weißt du, auch die Bibel spricht von einem Sitzplatz, an dem wir sind. Wenn du heute hier, die Leute, die heute hier sind, die haben einen Sitzplatz. Außer ich, ja, ich darf arbeiten, ihr dürft sitzen, ihr dürft ruhen, ihr dürft von hier anfangen. Ist gut. Zu Hause hast du wahrscheinlich auch einen Sitzplatz. Auf der Couch oder wo auch immer. Am Küchentisch oder wo auch immer du zusiehst, wo immer du zuhörst. Aber so haben wir einen Sitzplatz mit Christus im Himmel. Ja? Und das wollen wir uns heute betrachten. Ich möchte daran erinnern, dass Jesus gesagt hat, bevor er zum Vater ging, in Matthäus 28 und Vers 18 findest du das, ich zitiere das nur kurz, hat Jesus gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und manchmal, weißt du, wir haben so unsere Herkunft und wir lernen verschiedene Dinge. Kommt darauf an, wie wir aufwachsen in unserem Glaubensleben, in unserem christlichen Leben. Kommt darauf an, welchem Umfeld wir uns bewegen, was uns die Leute sagen. Und wir lernen so verschiedene Dinge und wir haben so eine gewisse, weißt du, Einblick, so eine gewisse Meinung, so einen gewissen Blick hinein auf, wie unser Leben mit Gott denn ist, wie das funktioniert und wie das alles aussieht. Und manchmal finden wir dann Dinge in der Bibel, die unser Bild bezüglich der Welt, die unser Bild bezüglich Gott ein bisschen aufrütteln. Kennst du das? Du liest einen Vers und sagst, kann das wirklich so sein? Ist das wirklich so gemeint? Und für mich war es ein bisschen schwierig mit diesem Vers hier, wo Jesus gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Irgendwann mal hatte ich die große Offenbarung, tralala, hurra. Weißt du was? Wenn Jesus das gesagt hat, dann hat er genau das gemeint. Man möchte meinen, es ist trivial, ja, wenn Jesus was sagt, wird das schon so meinen, wird das schon so sein. Aber weißt du, manchmal lesen wir fast über Dinge hinweg, weil wir ein gewisses Bild von der Welt haben und irgendwie Erfahrungen haben und irgendwie alles so einteilen und kategorisieren in unserem Denken, in unserem Gehirn. Und uns fehlt dann manchmal dieser ganz einfache Zugang, wo wir sagen, naja, wenn Jesus das sagt, dann ist es so. Und der Punkt ist der, als Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, da hat er genau das gemeint. Und wenn er sagt alle, wie viel bleibt dann über? Nix, danke. Wir teilen diese... Einer passt auf, danke. Na, die anderen passen auch auf. Aber jetzt, wie ich das bei der Brenda gesagt habe, alle jetzt ein bisschen Angst, was zu sagen. Tut mir leid, ja. war nicht so gemeint. Wir haben diese, das darf ich jetzt keinem mehr geben anscheinend, weil ich habe das jetzt angefasst, aber wir haben diese tollen Plastikbecher mit einem wirklich super schmeckenden Traubensaft, oder? Der schmeckt ein bisschen so nach Medizin oder ich weiß es nicht. Das schmeckt ein bisschen so wie ein Zuckerl, das nach Traube schmecken soll. So ungefähr schmeckt dieser Saft. Aber der Punkt ist der, es ist schön verpackt, ja. Wir fassen das im Normalfall nicht an, also ich das jetzt schon, aber wir teilen das dann aus und das Brot ist da, das ist dann für mich nächsten Sonntag, ja, ich habe jetzt schon eines. Aber das Brot ist da drin, die wie sagt man das? Die Oblate, ja, oder was auch immer da drin ist, irgendeine Art von Brot ist da drin verpackt. Eine Hostie, danke. Die Hostie ist eine Laienhostie, muss genau sein in Österreich, eine Laienhostie, weil sie ja nicht geweiht ist, wieder mach sei. Ja. Aber die ist da drin eingeschweißt sozusagen, dass keine Bakterien oder Viren dazukommen, ja, und genauso der Traubensaft. Was war mein Punkt, warum habe ich das hergezeigt? Ah ja, wenn ich die jetzt alle einsammeln würde und schön säuberlich am Klavier, ja, und sagen, so, das jetzt nur, die bekomme ich jetzt alle sind jetzt meine, wie viele bleibt dann für euch übrig? Keine. Da können Sie mal alle zuschauen, wie ich die eine nach der anderen auf X runterkipp und irgendwie hoffe, dass der Traubensaft von Mal zu Mal besser wird, wird aber nicht. Ja. Wenn es wenigstens ein Wein wäre, dann wenn du genug davon trinkst, schmeckst irgendwann nicht so sehr, ja, und denkst da, hey, ist eh alles super, aber im Traubensaft wird es halt nie. Naja. Und mein Punkt ist, der alle heißt einfach alle. Jesus ist gegeben, alle Gewalt, alle Macht in Himmel und auf Erden. Und das, weißt du, vergessen wir manchmal. Und der Punkt meiner ganzen Botschaft ist heute, wie sieht unsere Position im Leben als Christen aus? Und erleben wir eigentlich das, was Gott für uns hat? Leben wir, geistig gesprochen, an dem Platz, an dem Ort oder in der Dimension, wenn du so möchtest, oder Position, die Gott uns gegeben hat? Dazu schlagen wir mal Epheser Kapitel 1 auf. Epheser Kapitel 1. Ein paar Leute zu Hause jetzt, wo ist meine Bibel? Schau mal unterm Sofa, vielleicht findest du was. Im Bücherregal. Am Bildschirm ist ja auch, genau. Noch nicht, die Audio hat mir den Klicker gebracht. Da. Epheser 1 habe ich gesagt, ja, wir beginnen in Vers 18. Ich kann das nicht, mein Sohn kann das, wenn der so macht, dann... Ich muss so tun, als ob... Bisschen Stretching, weißt du, bevor wir hier reinkommen ins Lesen. Epheser 1, Kapitel 18. Ich habe versucht, mich heute ein bisschen mehr hierher zu stellen, damit ihr das zu Hause seht. Ich hoffe, es funktioniert. Ja? Oder ich gehe vielleicht dann aus dem Bild. Epheser 1, 18 hast du schon gefunden. Ich gebe ein bisschen Zeit, weißt du, bis alle aufschlagen oder ihre Aufmerksamkeit hierher richten können. Epheser 1, Vers 18. Hier dieses Gebet, das ich vorhin angesprochen habe, ja? Wo Paulus betet für die Gemeinde, aber auch für uns. Und ich glaube, weißt du, diese Gebete waren nicht irgendwie so dahergeredet, sondern inspiriert vom Heiligen Geist. Und er betet für Dinge, die wirklich zentral wichtig sind. Und ich glaube, aus diesen Gebeten, die Paulus hat, unter Inspiration vom Heiligen Geist für die Gemeinde, bekommen wir irgendeinen Einblick, was wichtig ist. Was ist Gott wichtig? Was liegt ihm am Herzen? Was möchte er für uns, für seine Kinder, für die Christen auf dieser Welt? Epheser 1, Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hier spricht das Wort über die überragende Größe seiner Kraft an uns. Das ist das, was Gott für uns hat. Erleben wir das? Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber eigentlich, Gott hat überragende Größe, seine Kraft, von der er möchte, dass sie an uns, den Glaubenden, wirkt. Und dass seine Macht und Stärke, hast du es in Vers 19, eine Wirksamkeit hat. Wir wissen alle, wir Christen, Gott hat Macht und Stärke, das wissen wir alle. Hey, er hat die Welt geschaffen. Von unserer Perspektive, wo wir sitzen, ich glaube, keiner von uns hat den geringsten Zweifel, wo wir sagen, ich weiß nicht, ob Gott das kann, oder? Wir denken uns nie, ich weiß nicht, ob Gott genügend Macht oder Stärke hat oder Kraft, irgendwas zu tun, irgendwas zu erreichen, irgendwas zu verändern, irgendwas für uns vorzubereiten. Die Frage ist die Wirksamkeit in unserem Leben, oder? Die Frage ist die Wirksamkeit in meinem Leben. Wird diese Kraft in meinem Leben wirksam? Wie wird sie in meinem Leben wirksam? Vers 20. Die, also die Größe seiner Kraft, die Macht Gottes, die hat er in Christus, das heißt in Jesus, Sag mal in Jesus. Danke. Die hat er in Jesus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Gottes Kraft, überragend wie sie ist, wurde in deinem, wurde in meinem, wurde in unserem Leben wirksam, als Jesus, als Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Denn ohne die Auferweckung Jesus, ohne die Auferstehung Jesus, ist unser Glaube eigentlich nicht ein Glaube, sondern eine tote Religion wieder, oder? Und dann sagen wir nur, naja, wir haben verschiedene Dinge, wir haben zwar einen lebendigen Gott, aber irgendwie, nein, Jesus ist vom Toten auferstanden. Amen. Das glauben wir, das ist zentral für unseren Glauben. Und das ist zentral für unser Leben als Christen, dass wir nicht vergessen, ja, er ist gestorben am Kreuz für uns. Ich zeige hier auf ein Kreuz, das du nicht siehst im Frame, leider, aber es hängt hier. Wo wir Jesus sehen am Kreuz, und das ist auch gut und wichtig, er nahm dort unseren Platz ein. Er starb für unsere Sünden. Unsere Sünden wurden auf ihn gelegt und seine Krankheit und unsere Krankheiten. Aber er blieb nicht dort. Er auferstand. Er ist auferstanden, wie auch immer man das sagt. Und als er auferstanden ist, wurde diese Kraft wirksam gemacht in unserem Leben. Und hier steht was Interessantes. Indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Da geht es momentan um Jesus, ja? Jetzt haben wir Jesus erst auferstanden. Wo ist Jesus als Person? Ich weiß, er ist in uns durch den Heiligen Geist. Er weiß, er ist bei uns, wenn wir seinen Namen erheben. Aber wo ist er eigentlich als Person? Er sitzt zur Rechten des Vaters. Ihr sitzt, ja? Ihr seid relativ entspannt. Zu Hause, auf der Couch überhaupt. Relativ entspannt. Er sitzt, Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Was macht er dort, Jesus? Ich glaube nicht, dass er Fernsehen schaut. Ich glaube nicht, dass er Puzzle spielt. Ich glaube auch nicht, dass er rumsitzt und Leute kritisiert. Alter, Steve schon wieder. Ein bisschen mehr proben können, weißt du, für den Lobpreis, denkt er sich. Wobei er recht hätte. Aber ich glaube nicht, dass er dort sitzt und sich das denkt. Ich glaube nicht, dass er dort sitzt und drüber sinniert, wie unsere Regierungen in der Welt ablaufen und wer wo der Chef ist und wer wo was entscheidet. Ich glaube, es ist ihm auch relativ wurscht. Was macht Jesus hier zu Rechten des Vaters? Er herrscht. Jesus herrscht. Er hat eine Position. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Und das ist eine Position des Herrschens. Das ist eine Position von, denkt darüber nach, des Vaters, Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Er sitzt zur Rechten. Er hat diese Position inne, er ist im, und wenn du dir das vorstellst, wie Jesus dort sitzt, zur Rechten des Vaters, ist dir klar, der hat dort keine Sorgen und Probleme, oder? Ja? Oder? Der hat dort keine Sorgen und Probleme. Der hat dort keine Schwierigkeiten. Und manchmal, und mir selbst ist es schon oft so gegangen, und deswegen baue ich dort auf und arbeite meinen Weg sozusagen dorthin. Manchmal in meinem Leben hatte ich so eine Distanz irgendwie dem Herrn gegenüber, eine Distanz irgendwie entwickelt Jesus gegenüber in meinem Leben, weil ich so mit allen anderen beschäftigt und abgelenkt war, dass ich manchmal ein bisschen so die Einstellung hatte, ich habe das dann auch vokalisiert, soll heißen, gesagt, ich habe das ausgerückt ihm gegenüber, so Art, naja, du hast es ja gut, du bist ja im Himmel, da passt alles. Die Temperatur passt immer, ja. Die Engel sausen da um ihn herum und wenn er irgendwas braucht, ja, ist er sicher sofort da, weiß ich nicht. Er hat keine Sorgen, er hat keine Probleme, er hat keine Schwierigkeiten. Und manchmal war ich so ein bisschen, boah, aber mir hier auf der Erde, und bei mir ist es schwierig, bei mir ist es zäh, bei mir geht nichts weiter. Du hast ja leichter oben im Himmel. Sei ein bisschen mehr hier, mach ein bisschen mehr für mich. Warum? Ich habe schon mal eingeleitet, weil ich so eine Distanz irgendwie durch mein Leben war, mein Tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns nicht verlässt. Dass Jesus uns nicht verlässt. Warum? Weil er gesagt hat, ich werde euch nie verlassen. Und nochmal, wie eingangs gesagt, wenn Jesus was sagt, dann meint er das auch. Und dann tut er das auch. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Jesus uns nicht verlässt, uns nicht beiseite lässt. Aber wir sind manchmal, ich kenne das bei mir schon ein bisschen abgelenkt, und wir entwickeln vielleicht manchmal in unserem Leben ein bisschen eine Distanz. Und dann haben wir vielleicht so diesen Blick, naja, Jesus ist dort. Schau mal, wie sein Leben dort ist, Vers 21. Er sitzt dort hoch über jeder Gewalt und Macht und Kraft. Also nicht nur über, sondern hoch über. Hoch über jeder Gewalt und Macht. Jede, oder? Ist alles mit ein. Wurscht, was auf der Erde geschieht, Jesus ist hoch über den, steht hoch über den Dingen, oder? Siehst du das? Steht hier. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Wurscht, wer daherkommt, wurscht, welcher Name es ist, wurscht, was jetzt an Systemen, was wir Menschen tun, was wir aufbauen, wie auch immer. Jesus steht über den Dingen, siehst du das? Und deswegen meine Frage, wie oft in der Kirche, wie oft im Leib Christi befassen wir uns so sehr mit irgendwelchen Dingen, die auf der Welt ablaufen, die uns so wichtig sind und vergessen darauf, hey, Jesus steht über diesen Dingen. Müssen wir da wirklich involviert werden als Gemeinde? Müssen wir nicht, glaube ich. Ich darf auch meine Meinung sagen, ja? Glaube ich, warum glaube ich? Warum sehe ich das so? Warum sage ich keine Politik in der Gemeinde? Warum? Weil hier steht, Jesus ist über den Dingen. Hm? Wenn ich Fußball spiele, laufe ich dann plötzlich mit einem Tennisschläger rum und versuche dann irgendwie, weißt du, mit dem Tennisschläger und dem Fußball ein Tor zu schießen, das haut nicht hin, das funktioniert nicht. Anderer Sport, verstehst du? Hm? Politik ist anderer Sport. Was wir Menschen hier so machen auf der Erde, ist anderer Sport. Wir müssen erkennen, Jesus steht über den Dingen. Amen? Schwaches Amen, aber I'll take it. Ein, zwei Leute. Die anderen denken noch drüber nach, ja. Es zieht ein bisschen wie ein Tee. Und alles, sag mal alles. Alles hat er seinen Füßen unterworfen, den Füßen Jesu. Alles ist unter seinen Füßen. Er steht, er sitzt eigentlich über allen Dingen. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Weißt du, die Bibel sagt, Jesus ist das Haupt, der Kopf auf Deutsch, und wir sind der Leib. Kopf und Leib sind eins. Wenn Kopf und Leib nicht eins sind, ich möchte jetzt nicht grausig sein, dann ist das Leben vorbei, ja, ist so. Als ich vor langer Zeit Sanitäter war, Rettungssanitäter, wurde die eingeschärft. Egal wie der Patient ausschaut und egal in welchem Zustand er ist, du musst dein Bestes versuchen, den zu versorgen, zu reanimieren, was auch immer. Und du darfst nie, niemals, ja, war zumindest damals so, vielleicht hat sich mittlerweile geändert, ich weiß nicht, und darfst nie, niemals als Rettungssanitäter irgendwie eine Entscheidung treffen, dass irgendjemand schon verstorben ist oder dass es für ihn zu spät ist. Ja, darfst du nicht. Ja, nicht. Das ist die goldene Regel sozusagen. Das darf nur der Arzt. Nur der Arzt darf feststellen, ja, man kann nichts mehr machen. Außer, nochmal entschuldigen, wenn ich grausig bin, außer der Person fehlt der Kopf. Ja? Also, mein Punkt in dem Ganzen ist, es sind alle ein bisschen verstört durch meine Aussage. Der Punkt des Ganzen ist der, Haupt und Leib sind untrennbar, gehören untrennbar zusammen. Oder das ist uns allen klar, ohne Haupt kein Leib, ohne Leib kein Haupt. Die gehören untrennbar zusammen. Auch wenn ein Haupt hier irgendwie herein, weißt du, schweben würde, würden wir alle rausrennen. Ja, vielleicht. Oder wir würden anfangen zu beten oder irgendwas. Ist ja nur theoretisch, ja. Aber wir wissen, Haupt und Leib gehören zusammen, untrennbar. So, jetzt wissen wir, Jesus ist überall in diesen Dingen. Und hier, genau in diesem Kontext, okay, wo beschrieben ist, wie das Leben Jesu ist und wie das so für ihn ist im Himmel und dass er über allen Dingen steht, genau in diesem Kontext wird uns gesagt, dass er uns gegeben wurde als Haupt. Ja? Und wir sind nochmal, Haupt und Leib gehören untrennbar zusammen, oder? Das heißt, wenn Jesus über den Dingen steht, im Geistlichen gesprochen, von unserer Position her, gesprochen, von unseren Möglichkeiten gesprochen, wir gehören untrennbar zusammen. Wenn Jesus diese Möglichkeiten hat, dann gehören die auch uns als Gemeinde, aber wir sehen das noch dann genau und spezifisch gesagt. Alles hat er seinen Füßen unterworfen und es ist gut, sich daran zu erinnern, weißt du, auch wenn das Leben ein bisschen schwierig ist, auch wenn die Umstände ein bisschen chaotisch sind, auch wenn Dinge nicht so sind wie früher, wie auch immer, dass wir nicht vergessen, alles ist unter den Füßen Jesu. Ja? Darauf können wir uns verlassen, das wissen wir. Alles ist in seinen Füßen unterworfen, hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, Vers 23, die sein Leib ist. Wir als Gemeinde, alle Christen auf der Welt, wir sind der Leib Christi. Wir gebrauchen das so als Formulierung, wir sind der Leib Christi. Aber buchstäblich, ja, sein Leib, gehören untrennbar zusammen, Haupt und Leib. Er ist das Haupt, der Kopf, wir sind sein Leib. Jetzt denken sich die Leute schon langsam, ja Steve, ja wir wissen, Haupt und Leib gehören untrennbar zusammen. Ja, also der Punkt ist mir wichtig, Entschuldigung. Die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Jesus erfüllt alles in allen. Hast du eine Frage, hast du ein Problem? Jesus erfüllt alles in allen. Habe ich eine Sorge? Jesus erfüllt. Habe ich eine Leere in meinem Leben? Jesus erfüllt die. Leere mit Doppel-I. Er erfüllt sie. Er ist allen in allen. Er führt alles zusammen. In Kolosser 2... Schwenken wir ein bisschen um, sehen wir was Interessantes über die Position Jesu. Nochmal, was ist mein Punkt heute? Wo sind wir eigentlich im geistlichen Leben? Aus welcher Position heraus packen wir Dinge an, wenn wir Schritte im Glauben machen, wenn wir beten für Sachen? Aus welcher Position heraus tun wir das? Wie sehen wir uns selbst? Wie glauben wir, dass unser Leben ist? Wo und wie sehen wir uns? Und warum ich das so groß ausbreite, ist, weil ich es bei mir selbst bemerke, aber auch beobachte, sehr oft wir Christen beten aus einer falschen Position heraus. Weißt du, wir wissen gar nicht wirklich, wie es ausschaut im geistlichen Leben. Und wir haben so den Eindruck, wir sind hier auf der Erde und wir strampeln uns ab und Gott ist vielleicht manchmal weit weg und wir haben irgendwie unsere eigenen Probleme und Sorgen und Umstände, mit denen wir umgehen sollen. Und wir beten manchmal aus dieser defensiven Position heraus. Wir beten manchmal aus dieser Position irgendwie allein heraus oder weit von Gott weg oder umringt von all diesen Dingen. Wo wir eigentlich in der Bibel sehen, eigentlich sind wir nicht umringt von all diesen Dingen. Aber wir bauen schon langsam darauf hin. In Kolosser 2, hier habe ich Vers 15 hergezeigt. Und das beginnt mit auf diese Weise. So, da müssen wir jetzt eigentlich den Vers vorher lesen. Ich lese ihn euch vor. Vers 14 von Kolosser 2. Er, das ist Jesus, hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Für ein paar, die zuhören, kommt das vielleicht überraschend, dass hier steht, Gott hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat sie vernichtet, er hat sie ans Kreuz genagelt. Das bedeutet, mir ist vergeben. Sag mal, mir ist vergeben. Sag es nochmal mit ein bisschen mehr, weißt du, mir ist vergeben. Uns ist vergeben. Durch Jesus ist uns vergeben. Jesus nahm deinen Namen, meinen Platz ein am Kreuz. Er hat für meine Sünden gebüßt, für deine Sünden gebüßt. Weißt du, du wurdest schon für deine Strafen bezahlt. Du wurdest schon für deine Sünden bestraft. Du hast schon für deine Sünden und deine Fehler gebüßt. Warum sage ich das? Eigentlich Jesus hat für deine Sünden, für meine Sünden gebüßt. Jesus hat die Strafe für meine Sünden, für deine Sünden getragen. Ich kenne auch Christen, die manchmal so den Eindruck haben, sie müssen für irgendwelche Fehler oder sie werden für irgendwelche Fehler im Leben büßen. Aber so ist es nicht. Jesus hat schon gebüßt. Er hat die Strafe schon getragen. Er wurde schon bestraft. In anderen Worten, du wurdest schon bestraft für die Fehler, die du gemacht hast. Manchmal denken wir es oder wir lassen uns einreden, dass wir Dinge ausbaden müssen, weißt du, die wir uns selber eingebrockt haben. Aber hier steht, ich lese es nochmal, Jesus hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Es gibt da nichts mehr. Gelöscht. Hast du schon mal unabsichtlich was vom Laptop gelöscht? Und weg war's? Aber so ist die Anklage gegen uns. So ist die Liste von Sünden und Fehlern, die wir gemacht haben. Sie ist gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Vers 15. Auf diese Weise, so nämlich, hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Denn die einzige Waffe, die der Feind gegen uns hat, ist zu versuchen, uns daran zu erinnern, welche Fehler wir gemacht haben. Uns daran zu erinnern, wo wir zu kurz gekommen sind. Uns einzureden, wir haben zu wenig Glauben. Uns einzureden, wir sind zu weit weg von Gott. Uns einzureden, Gott hat uns verlassen. Uns einzureden, wir hören nicht mehr von Gott. Und das versucht er bei uns Christen immer wieder. Das ist seine Waffe. Deswegen wird er genannt der Ankläger der Brüder. Er hat die Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. So ist das Leben, so ist das geistliche Leben. Jesus hat triumphiert. Und nicht nur über irgendwas Vages, sondern über die Probleme, auch die ich mir selbst geschaffen habe im Leben. Wir sind also mit Jesus auferweckt. Ich hoffe, es ist hier Epheser 2. Ja, genau. Epheser 2, ich lese hier eigentlich weiter. Wir sind im Epheser 1 stehen geblieben, über dass Jesus die Fülle allen von allen ist und die Antwort für alles ist sozusagen und dass wir mit ihm untrennbar verbunden sind. Du kannst dich erinnern, ich habe diesen Punkt wirklich in die Länge gezogen. Und da geht es hier weiter, Epheser 2, Vers 1. Ich lese eigentlich hier, wir haben kurz Kolosser eingeworfen, aber ich lese eigentlich hier einfach weiter im Kapitel 2. Auch euch hat er auferweckt. Wir haben gerade darüber gelesen, dass Gottes Kraft wirksam wird in unserem Leben, weil Jesus auferstanden ist. Kannst du dich erinnern? Wer kann sich erinnern? Sonst lese ich es nochmal vor. Ein paar Leute können sich erinnern, okay. Wenn ich dann drohe mit nochmal vorlesen, ah ja, genau, ja, stimmt. Also, er hat Jesus auferweckt und dadurch wird seine Kraft wirksam. Und wenn ich jetzt da sitze und sage, naja, schön für Jesus, So wie ich schon in der Vergangenheit, ich habe es erwähnt, gemacht habe. Na, schön für Jesus. Er wurde auferweckt, er ist im Himmel, dort passt alles, eh super, verstehe ich, ja? Aber es bleibt nicht dort. Das Gute ist, es bleibt nicht da. Das Gute ist, es bleibt nicht nur bei einem vagen Konzept, naja, er ist das Haupt, wir sind der Leib und irgendwie gehören wir zusammen, irgendwie gibt es dann, weil wie ist das dann anfassbar, wie ist das dann praktisch, wie funktioniert das mit dieser Verbindung mit uns und Jesus? Und hier steht es, auch euch hat er auferweckt. Sag mal, ich bin auferweckt. Ich weiß nicht, wie auferweckt das jetzt geklungen hat, aber ich habe ja auch nichts gesagt. Stimmt, ich habe ja auch nichts gesagt. Also sagen wir es gemeinsam nochmal. Ich bin auferweckt. Yes. Ich weiß, es ist erst 11 in der Früh. Für ein paar Leute ist es früh, vielleicht zu Hause. Wenn du jetzt am Sofa sitzt, pass auf, dass du auferweckt bist, okay? Ich bin auferweckt. Nicht aufgeweckt, auferweckt. Die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Durch Sünde werden wir getrennt von Gott, da sind wir innerlich tot, sozusagen. Ja? Da verlieren wir dieses Leben mit ihm, da verlieren wir seine Kraft und seine Power mit ihm. Aber durch Jesus sind wir auferweckt, nicht mehr tot, sondern lebendig. In denen ihr einst wandeltet, also lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, soll heißen, so wie alle anderen Menschen. Ja? Irgendwann mal, wir waren so wie alle anderen Menschen einfach getrennt von Gott und haben halt irgendwas gemacht. Aber er hat uns auferweckt, wie durch einfachen Glauben an ihn. Gemäß dem Fürsten oder durch einfachen Glauben an ihn, sollte ich sagen, haben wir dem Herrn ermöglicht, die Tür geöffnet sozusagen, uns innerlich aufzuerwecken. Unser Teil ist ja nicht viel. Wir tun oft so, oh, ich habe den Herrn gefunden, ich habe mich bekehrt, ich bin von Neuem geboren, ja, richtig. Aber eigentlich alles, was wir gemacht haben, ist sagen, ja, okay, warum nicht? Ich verwehre mich nicht, ja, Herr, tu dein Werk, ich entscheide mich für Glauben, ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Ich entscheide mich, dass du was machst in mir, oder? Das ist eigentlich alles, was wir tun. Und den Rest tut der Herr. Er macht uns lebendig. Er macht uns neu. Also einst hatten wir dieses Leben, sagt Paulus hier, getrennt von Gott. Und wir haben so gelebt wie alle anderen Menschen in der Welt. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, soll heißen, alles, was auf der Welt läuft, sind nicht nur unbedingt Sachen, die sich die Leute selber einfallen lassen, ja, sondern es stehen auch Mächte dahinter, die die Leute antreiben. Und du kannst das ja sehen. Viel, was in der Welt läuft, ja, ist ja eigentlich gar nicht, irgendwann sagst du dir, das ist ja gar nicht mehr rational. Warum sind die Leute so? Das ist ja irre, was Leute machen, oder? Für ein bisschen Geld oder für irgendwas. Du denkst dir manchmal, das kann nicht euer Ernst sein, das ist ja schon nicht mal mehr rational, weil es über das hinausgeht. Ja? Es gibt auch, Paulus beschreibt es, die Bibel beschreibt es, und das ist nicht unser Hauptthema, okay? Und da werden wir nicht so viel drüber reden, weil es auch nicht wirklich so interessant. Der Punkt ist nur der, auch da draußen in der Welt, böse Dinge, die Leute tun, sind nicht immer rational, ja? Sondern Leute werden manchmal getrieben, angetrieben. Und wir haben das in der Geschichte erlebt und wir leben es auch heute immer wieder, immer wo, irgendwo mal, hier und da. Vers 3. Unter diesen hatten wir auch einst alle unserem Verkehr, soll heißen unser tägliches Leben, in den Begierden unseres Fleisches. Da ging es nur darum, was ich wollte, was ich will, was ich möchte. Und deswegen sage ich auch immer wieder, liebe Geschwister, unser Glaube, unser Leben in der Gemeinde darf nicht im Zentrum haben, was brauche ich, was möchte ich. Denn die Probleme in der Welt da draußen, die es momentan gibt und die es immer wieder geben wird und die es immer wieder gegeben hat, die Antwort darauf ist nicht ein selbsttüchtiges Christentum, wo ich im Zentrum bin und wo es mir darum geht, was bekomme ich von Gott. Sag mal jemand Amen bitte, damit ich mich nicht allein fühle. Ja, das kann es nicht sein und das ist nicht die Antwort. Wir sagen, Jesus ist die Antwort. Ja, stimmt schon, Jesus ist die Antwort, aber so ein Wischiwaschi-Glaube, wo nur ich im Zentrum bin, ist nicht die Antwort. Da wird nichts besser. Und da haben wir auch keine Antwort für die Welt oder irgendjemand da draußen. Nein, es muss Jesus im Zentrum sein und nicht ich. Und Paulus macht genau diesen Kontrast und sagt, früher ging es nur um mich, was ich brauche, was ich will. Das war mein Zentrum des Lebens sozusagen. So haben wir gelebt, so leben wir Menschen von selber. Ja? Wenn wir nichts dagegen tun, tendenziell leben wir von selber so, getrennt von Gott. Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten, unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Ideen und waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und nochmal, es geht um die Natur, es geht um das Innere des Herzens, das wir eben nicht selbst verändern können. Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Sag mal, reich an Barmherzigkeit. So ist Gott. Wir Menschen sind ein bisschen mangelhaft an Barmherzigkeit, ja, sagen wir uns ehrlich. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Und Gott hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Siehst du, hier Liebe ist im Zentrum. Ja, worum geht es in der, wenn dich jemand wer fragt, worum geht es in der Bibel, sag, es geht in der Bibel um Liebe, denn das ist die Wahrheit. Gott ist Liebe und Liebe kommt von ihm. Auch Liebe, die wir haben als Menschen untereinander, wir hätten sie nicht, wenn Gott sie uns nicht geschenkt hätte, weißt du? Das, was in unserem Herzen auch ist, in meinem Fall, meiner lieben Frau gegenüber, unserem Ehepartner gegenüber, wie auch immer, unseren Kindern gegenüber, Liebe meiner Mama gegenüber, ja, Liebe untereinander, die wir haben, sie stammt vom Herrn eigentlich in unserem Herzen. Ohne ihn hätten sie wir nicht. Und Liebe ist das zentrale Thema unseres Glaubens. Liebe ist das zentrale Thema der Bibel. Und hier sehen wir es auch im Zentrum dessen. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Warum? Wegen seiner übergroßen Liebe, die er für uns hat, womit er uns geliebt hat. Vers 5. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus, mit Jesus, lebendig gemacht. Siehst du das hier? Nicht nur Jesus, wir haben es vorhin gesagt, ich bin auferweckt. Nicht nur Jesus hat Auferweckung, Auferstehung von dem Tod erlebt sozusagen, sondern wir waren innerlich tot, wir waren getrennt von Gott. Es ging unser Leben nur um uns, aber Gott hat uns so sehr geliebt und weil er uns so sehr geliebt hat, hat er uns innerlich auferweckt, lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Das ist wie ein Einwurf. Siehst du das hier mit diesem Bindestrich? Durch Gnade seid ihr gerettet. Nur, dass wir nicht vergessen, es ist Gottes Gnade. Damit sagt er das, was ich vorhin erwähnt habe, wo ich gesagt habe, ja, wir tun oft so, ich habe Gott gefunden, ich habe mich bekehrt. Eigentlich hat Gott uns errettet durch seine Gnade. Er hat uns gefunden, er hat dich gefunden, er hat mich gefunden. Und durch seine Gnade, weil er uns so sehr liebt, weil er uns Gunst schenkt, die wir nicht verdient haben, weil er uns Dinge schenkt, die wir nicht verdient haben, weil er uns annimmt, obwohl wir es nicht verdient haben, weil er uns von Herzen liebt, obwohl wir es nicht verdient haben, weil er uns überhäufen und überschütten möchte mit Segnungen, obwohl wir es nicht oder gerade weil wir es nicht verdient haben. Durch Gnade seid ihr gerettet. Vers 6, hier kommt's. Er hat uns mit auferweckt und ihr kommt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Steht hier, oder? Bilde ich mir das ein? Ja, Pastor Steve, das kann man nicht sagen. Sicher kann man sagen, wenn es in der Bibel steht, dann soll man es auch sagen, oder? Amen. Wenn es in der Bibel steht, soll man es sagen. Was sagt die Schrift? Das ist das, was mich interessiert. Ja, wir sind hier eine lehrende Gemeinde, das ist so. Wir sind auch eine Gemeinde mit ziemlich großen Spinnen an der Wand, fällt mir gerade auf. Da muss man irgendwer was machen. Nein, nur eine. Die war gerade in meinem Blickwinkel, Entschuldigung. Jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Zurück zum Thema. Wir lehren das Wort Gottes. Und ja, es gibt verschiedene Gemeinden für verschiedene Geschmäcker, mit verschiedenen Betonungen für verschiedene Leute. Ist auch okay. Ja, ist auch okay. Hier werden wir immer eine Betonung drauf legen, das Wort Gottes zu lehren. Was soll das heißen, zu lehren? Wir werfen es hier auf, wir lesen es gemeinsam und wir betrachten das, was heißt das für uns. Und das ist ja anfassbar, das ist ja Wort Gottes, das ist das, was unser Leben verändert. Philosophie, schön, nachdenken über, schön, Meinungen zu haben, eh alles schön. Aber die Bibel, sage ich immer, Gottes Wort, die verändert unser Leben, die verändert mein Herz, die verändert mich als Mensch. Und wenn ich das hier reinlasse, wenn ich das hier ernst nehme, wenn ich mich entscheide, sage, da steht es, dann wird es schon so sein, dann mache ich genau dasselbe wie Abraham, der mir als Held des Glaubens vorgestellt wird. Und was hat Abraham Großes geleistet? Irgendwann hat er gesagt, naja, Gott hat gesagt, wird schon so sein. That's it. Und er ist der Held des Glaubens, auf den wir alle, wahrhaftig so ist ja auch so. Ja, Entschuldigung. Und er ist der Held des Glaubens und unser Vorbild in all diesen Dingen. Und das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir einfach sagen, naja, wenn er gesagt hat, wird schon so sein. Wir tun oft so wie, Glaube ist, weißt du, so wie, und ich kenne auch Leute, die predigen das, Glaube ist wie ein Sport. Du musst deinen Glauben trainieren, so wie deine Muskeln. Und du musst das aufbauen, du musst wachsen, dein Glaube muss größer werden. Ja, vielleicht, wo steht das in der Bibel? Reden wir mal drüber. Wie oft hat Jesus gesagt, wenn dein Glaube ist wie ein Senfkorn? Und der Punkt des Ganzen ist, dass das Senfkorn der kleinste aller Samen ist. Das wird immer wieder betoniert und betont ist nicht das richtige Wort, betont als Punkt. Das ist der Punkt. That's the point. Welche große Leistung möchte Gott von uns? Wo möchte er, dass wir darauf hinarbeiten und unsere geistlichen Muskeln trainieren? Und weißt du, so irgendwie so, ja, wachsen im Glauben ist ein gutes Thema, ist ein schönes Thema, aber in Wahrheit möchte Gott nur eines, dass wir sagen, naja, wenn er gesagt hat, wird es schon so sein. Das ist die große Leistung, die Gott von uns braucht, damit er was machen kann in unserem Leben. Ja? In Wahrheit, Glaube. So wurden wir errettet, so wurden wir zu Kinder Gottes, oder? Dass wir gesagt haben, ja, ich glaube an Jesus. Ja? Er starb nicht nur theoretisch oder für irgendwen oder irgendwo, er starb für mich. Ich mache es persönlich. Und ich vertraue ihm jetzt. Und mein Leben ist nicht mehr, ich versuche gut genug zu sein, gut genug zu leisten, gute Sachen zu machen, um vor Gott zu bestehen. Heute mache ich gute Sachen, weil es aus meinem Herz herauskommt, ja? Hoffentlich. Dürfen wir auch nicht drauf vergessen. Wo war ich, bevor ich in Fahrt kam? Er hat uns mit auferweckt. Genau, ich war bei dem Punkt, dass wir eine lehrende Gemeinde sind, wo wir das Wort Gottes lehren, wo wir das lesen, wo wir das betrachten und uns fragen, was heißt das für uns? Aber wenn hier steht, er hat uns mitsitzen lassen, schon die Formulierung, er hat uns lassen, oder? Er zwingt uns nicht. Hier steht nicht, er hat uns gezwungen, mit Jesus zu sitzen, weil sonst, oder? Steht nicht hier. Er hat uns mitsitzen lassen. Gott lädt uns immer ein. Er lässt uns, wenn wir das möchten. Wenn ich als Christ lieber weit weg von ihm emotional gesprochen auf der Erde rumrenne, von meinen ganzen Sorgen und Problemen umringt und aus dieser Position heraus lebe, aus dieser Position heraus bete, aus dieser Position versuche heraus Glauben zu haben, dann lässt er mich das auch, oder? Oder ich kann sagen, hey, was sagt die Schrift, was steht hier drin? Hier steht ja eigentlich, er lässt mich mitsitzen. Und wenn ich das möchte, wenn ich das ergreife, dann kann ich das erleben. Er lässt mich, er hält mich nicht davon zurück. Ich kann mich zurückhalten. Ich kann mich von dem entfernen. Ich kann mich ausklammern, ich kann mich ausschließen. Es kann dir ein Platz bereitet sein, so wie da neben, so wie hier. Hier wäre theoretisch noch ein Platz frei. Es ist ja momentan schwierig mit den Plätzen. Ja? Hier, mein rechter Platz ist leer, ich wünsche mir den Albert her. Vielleicht schaust du heute zu und dein Name ist Albert und du brauchst Jesus. Aber hier wäre ein Platz frei, ja? Aber ich zwinge auch niemand hierher zu setzen, weißt du, was ich meine? Und an einem Platz kann man einnehmen oder auch nicht. In der U-Bahn vielleicht auch, das macht man einen Platz frei, aber vielleicht möchte man diesen Platz einnehmen oder auch nicht, aus verschiedenen Gründen, wie auch immer, kann auch sein. Ja, verstehe ich auch. Aber Gott zwingt uns nicht dazu, unseren Platz einzunehmen. Er zwingt uns nicht dazu, zu sitzen mit Jesus. Aber er lässt uns, wenn wir das möchten, er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er, und hier sehe ich doch, okay, er überlässt es uns, es ist unsere Entscheidung, er zwingt uns nicht, aber wenn wir diesen Platz einnehmen, wenn wir auf diese Einladung eingehen, wenn ich sage, ja, ich lebe mein Leben so, wo mir bewusst ist, eigentlich bin ich mit Jesus auferweckt, eigentlich sitze ich mit ihm. Und nochmal, Jesu Position, er schaut nicht Fernsehen, er spielt nicht, was haben wir gesagt, Puzzle? Sondern er herrscht. Der ganze Punkt des an der rechten Seite sitzen ist, zu herrschen, zu entscheiden, nicht sich von allen überrollen lassen zu müssen, nicht alles einfach im Leben nehmen müssen, wie es halt einfach ist. Ja. Ist halt einfach so. Ich muss halt einfach damit umgehen. Es gibt auch Leute, die das lehren. Manchmal müssen wir mit Situationen umgehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wo eigentlich unsere Position ist und dass es uns Möglichkeiten eröffnet. Und wenn wir das ergreifen, wenn wir das sehen, wenn wir das leben, wenn wir das umsetzen, warum? Damit er in den kommenden Zeitaltern, in denen leben wir zum Beispiel, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, ist im Konjunktiv. Er möchte, aber er zwingt uns nicht. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, wer wir sind in Christus, wo wir sind in Christus, wie unser Leben verändert wurde durch das, was Jesus für uns getan hat, welche Möglichkeiten es gibt und wo wir uns überhaupt befinden, sozusagen im geistlichen Leben. Und wir befinden uns zur Rechten Gottes mit Jesus. Und wenn wir es erkennen, wenn wir dort leben sozusagen, wenn wir Platz nehmen an diesem Sitzplatz, der uns bereitet ist, wäre es nicht schön, in der U-Bahn immer einen Sitzplatz zu haben, der für dich vorbereitet ist? Steht dein Name drauf. Ja, dann müsstest du bei den Wiener Linien arbeiten und der Fahrer sein. Dann ist ein Sitzplatz für dich vorbereitet. Ja, sonst funktioniert das nicht. Aber im Himmel sozusagen ist ein Sitzplatz für dich vorbereitet, den du einnehmen darfst. Warum möchte Gott, dass du diesen Sitzplatz einnimmst? Warum möchte Gott, dass du dich nicht entfernt siehst, weit weg von ihm, sondern sitzend mit ihm, an seiner Seite, in Gemeinschaft mit ihm, dort, an diesem Platz? Warum möchte er das? Damit er mir den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte erweist, im Konjunktiv, in Christus Jesus. Er möchte uns seine überragende Güte erweisen. Er möchte uns den Reichtum seiner Gnade zeigen. Und hier steht es, mir gefällt es, wie das formuliert ist, der überragende Reichtum seiner Gnade. Ja, lass dir nie ausreden, dass Gnade für dich ist. Lass dir nie ausreden, dass Gnade wichtig ist. Lass dir nie erklären, ja, dass es einfach Leute gibt, die Gnade zu sehr übertreiben. Weil den Eindruck gewinne ich nicht. Was sagt die Schrift? Den Eindruck gewinne ich nicht, wenn ich hier die Schrift lese. Der überragende Reichtum seiner Gnade, Gottes Gnade ist immer genug. Da ist immer genug dafür da. Und dass ich erkenne, er liebt mich einfach so. Er liebt mich auch trotz Dingen, die ich falsch mache. Mir ist vergeben durch ihn. Und es gibt nichts Trennendes. Ist so eine wichtige Sache, dass ich immer wieder erlebe, dass ich immer wieder erkenne und dass ich immer wieder neu sehe, was Jesus für mich bedeutet und welches Leben er mir ermöglicht. Wir wurden zusammen mit Christus auferweckt. Wir dürfen sitzen mit ihm an dieser Position. Und nochmal mein Punkt heute und das, was ich mitnehmen möchte und das, was mir Freude machen würde, wenn du das mitnimmst und du zu Hause es mitnimmst. Wenn wir beten, wenn wir Schritte im Glauben nehmen, wenn wir Sachen im Glauben anpacken, dass wir uns bewusst sind, wo wir sind, dass wir uns bewusst sind, von Gottes Perspektive haben wir einen Sitzplatz im Himmel. Und wir kämpfen uns nicht ab von weit weg. Wir sind nicht umringt von Sorgen und Problemen, sondern so wie Jesus über den Dingen steht, mit ihm, in ihm, durch ihm, stehen wir auch über den Dingen. Und wir müssen nicht erlauben, dass Dinge uns, weißt du, von der Bahn werfen, dass Dinge uns aus dem Konzept bringen, dass Dinge uns komplett durcheinander bringen, sondern dass ich weiß, ich bin in ihm geborgen. Ich bin mit ihm sitzend. Ich bin mit ihm über den Dingen. Lass uns abschließen im Gebet. Schließ deine Augen und lass uns kurz zum Herrn kommen und lass uns ihm kurz danken für das, was er uns gezeigt hat. Vater, danke für diesen Gottesdienst, danke für dein Wort und danke für die Wahrheit deines Wortes. Und wenn wir auch vielleicht Dinge nicht immer so gehört haben, wenn wir Dinge vielleicht nicht ganz so gewohnt sind, wenn wir Dinge anders mitbekommen oder erlebt haben, danke, Heiliger Geist, trotzdem, dass wenn wir deine Bibel, dein Wort lesen, wenn wir dort klipp und klar sehen, wie es eigentlich ist, dass du uns da Offenbarung schenkst und dass du uns hilfst, so zu leben sozusagen, diesen Platz einzunehmen, diese Schritte zu tun, uns bewusst zu sein, wie es eigentlich ist, uns bewusst zu sein, wie viel du uns ermöglicht hast, uns bewusst zu sein, wie sehr unser Leben verändert wurde durch Glauben an dich. Erinnere uns daran, Heiliger Geist, nicht aus einer Position der Defensive, nicht aus einer Position der Schwachheit sozusagen, nicht aus einer Position eines Gefühls, weit weg von Gott heraus zu beten, sondern aus einer Position, diesem Bewusstsein, ich bin angenommen, ich sitze am Schoß meines Vaters sozusagen, ich sitze zu seiner Rechten, alle Möglichkeiten sind mir offen, alles ist bezahlt, alles ist mir vergeben und ich bin dort. Hilf mir, dieses Leben im Glauben zu haben. Hilf mir, diesen Einblick in das geistliche Leben zu haben. Und hilf uns, aus dieser Position, aus dieser Wahrheit heraus zu beten, Dinge anzupacken, im Glauben Schritte zu machen. Auch im Glauben Dinge für andere zu tun, auch im Glauben im Gebet für andere einzutreten. Auch im Glauben Dinge für die Gemeinde zu tun, die Gemeinde zu unterstützen, wie auch immer. Wo auch immer du uns dazu leitest. Danke, dass für dich nichts unmöglich ist. Danke, dass deine Kraft immer mehr als genug ist. Preis dem Herrn. Lass uns vielleicht ganz zum Abschluss ein einfaches Gebet miteinander beten. Und sage einfach, himmlischer Vater, komm ganz neu in mein Herz. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Danke, dass ich bei dir bin, jeden Moment meines Lebens, dass du mich nicht verlässt, dass du immer in mir bist. Amen. Amen. Lass dieses Gebet einfach zu deinem werden. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche in seiner Gegenwart, in seiner Kraft. Amen. Dass du mit ihm bist, dass du ihn erlebst. Wir haben euch lieb und wir sehen uns nächste Woche wieder. Gottes Segen.